Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Hallo zusammen, liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Popcorn Culture. Wir beschäftigen uns jeden Monat mit einer Serie und sprechen mit einem Gast darüber und versuchen herauszufinden, was uns diese Serie zu sagen hat, was sie über Gott und das Leben und den ganz normalen Wahnsinn des Alltags verrät. Und heute haben wir einen tollen Gast hier, nämlich niemand geringeren als Evelyn Baumberger. Wir kennen uns schon lange.
Ja, hallo Manu, danke für die Einladung.
Ja, wir haben uns, ich glaube, Jahrzehnte aus den Augen verloren und sind uns dann hier bei RefLab wieder begegnet. Du arbeitest für RefLab.
Genau.
Und hast jetzt endlich zugesagt, mit mir über eine Serie zu sprechen. Du bist jetzt nicht der absolute Netflix-Junkie, sondern du wählst gezielt aus, was du sehen möchtest und kannst dir dann auch Pausen gönnen und so.
Ja, genau. Ich habe noch ein Leben im Unterschied zu dir.
Ja, liebe Freunde. Genau. Aber wir sprechen heute über ein Netflix-Format, eine ganz neue Serie. Kannst du mal so ein paar Einblicke geben, worum es da geht?
Wir sprechen heute über Das letzte Wort mit Anke Engelke. Anke spielt die Carla Fatius, die Frau eines Zahnarztes, und die feiern ihren 25. Hochzeitstag. Und am Abend dieser Party, der Silberhochzeit, stirbt Stefan ganz plötzlich. Und Carla steht dann alleine da und plant erstmal die Beerdigung von Stefan. Und dann stellt sich heraus, dass sie eigentlich kein Geld hat, dass er gar nicht mehr als Zahnarzt gearbeitet hat und ihr entsprechend auch kein Vermögen hinterlassen hat. Aus dem Kontakt mit dem Bestattungsunternehmer merkt dann aber Carla ihr Talent für diese Branche und macht sich dann nach der Bestattung ihres Mannes als Trauerrednerin selbstständig.
Sie macht einen Kurs oder ein Diplom, ein Trauerrednerinnen-Diplom, gell?
Eine Schnellbleiche, muss man sagen.
Genau, und fängt dann an, Trauerreden zu halten. Was hat dich an der Serie begeistert? Weil ich weiß noch, wir haben nämlich ein paar Mal schon diskutiert, könnten wir nicht mal ein Podcast-Gespräch machen? Wir haben verschiedene Serien schon angedacht. Viele hast du dann selber nicht gesehen und bei anderen warst du dir nicht so ganz sicher. Und dann plötzlich bist du gekommen und hast gesagt, das letzte Wort, diese Serie, darüber möchte ich sprechen. Warum?
Erstens hat mich begeistert, dass mit Anke Engelke eine Frau im, wie man so schön sagt, mittleren Alter die Hauptrolle spielt. Und man sieht ja das auch an, im Gegensatz zu den Hollywood-Frauen, die irgendwann so alterslos werden und immer aussehen wie 25. Die Anke, da sieht man die Falten, man sieht, dass sie nicht mehr die Jüngste ist, und das gefällt mir, dass eine Frau die Hauptrolle spielt und eine starke Frau ist, die aber gleichzeitig auch sehr, es ist ja doch eine emotionale Serie, also ich hab selber beim Zuschauen die ganze Zeit geweint. Ja, man spürt so, es ist eine sehr echte Figur. Und was mich natürlich fasziniert, ich bin Theologiestudentin und in der Ausbildung zur Pfarrerin, und da sind Bestattungen natürlich ein Thema dieses Berufs. Und das war auch spannend, da zu sehen, wie macht das die Carla in der Serie? Was habe ich da schon für Erfahrungen oder miterlebt? Das fand ich sehr interessant.
Gut, hast du das noch gesagt mit dem Theologiestudium. Das wollte ich nämlich bei der Vorstellung schon loswerden. Da kommen wir auch drauf zu sprechen noch. Gibt es jetzt in der Serie so eine Lieblingsszene, wo du sagen musst, oder ein Lieblingsmoment, wo du sagen musst, das hat mich besonders berührt oder das finde ich besonders stark oder eindrücklich, das ist mir nachgegangen?
Was ich sehr schön fand, war in der ersten Episode, da singt Carla Stefan zum 25. Hochzeitstag ein Lied, das sie, so ein Schlagerlied, das sie selber gedichtet hat. Dann stirbt er, und an der Trauerfeier, der Bestatter macht das so himmeltraurig, dass sie ihn beiseite schubst und selber das Zepter in die Hand nimmt, und sie singt dann auch dieses Lied nochmal für den Stefan. Und ja, also da habe ich Rotz und Wasser geheult.
Ja.
Das ist mir sehr, das fand ich sehr schön. Traurig und gleichzeitig so diese Liebe, die da sichtbar wird. Und das ist ja auch so ein Thema nach 25 Jahren Ehe. diese Zuneigung, die da in den ganzen 6 Folgen auch immer wieder zum Tragen kommt und gleichzeitig die Ambivalenz, wo sich dann herausstellt, hat sie ihn wirklich gekannt, war er, er nimmt nämlich auch ein Geheimnis mit ins Grab. Und das finde ich sehr, ich sehr spannend.
Ja, weil das Lied, das heißt auch, oder im Refrain heißt es auch irgendwie, ich habe dich gekannt, besser gekannt als du dich selber oder irgendwie so.
Ja, genau.
Und die waren sie auch sehr nahe, aber es wird dann doch deutlich, ja, es gab auch Dinge, die sie eben gerade nicht gewusst hatten, wo sie sich eigentlich nicht so gut gekannt haben. Ja, das ist ein bewegender Moment. Ich meine, die Serie, das ist vielleicht auch dem Genre geschuldet, eine Serie, die sich mit Trauerfeiern beschäftigt und auch viele, sage ich jetzt mal, bewegende Schicksale aufrollt, hat natürlich auch wirklich eine ganze Reihe an berührenden Szenen zu bieten. Ich hab eigenartigerweise eine Szene eindrücklich gefunden und die hat mich irgendwie beschäftigt, als die Judith, heißt sie, glaube ich, die Tochter von Carla, ja, die arbeitet als Fotografin und ist dann in einer Szene, ist sie bei dem Bestatter, beim Sohn des Bestatters, der da die Leichen zurecht macht und erwischt ihn, wie er die Leichen fotografiert. Sie denkt zuerst, das wäre irgendwie creepy, irgendwas Nekrophiles oder Komisches und so und merkt dann, dass er das eigentlich aus Respekt vor den Toten macht, dass er sie noch einmal irgendwie würdevoll in Szene setzen möchte. Vielleicht auch aus Respekt vor seiner Arbeit als Bestatter, weil er die Toten ja herrichtet und so für die Beerdigung. Aber jedenfalls kommt sie dann auf die Idee, ihm zu helfen dabei und fängt dann an, eben mit professioneller Ausleuchtung diese Toten zu fotografieren und zeigt ihm dann nicht ohne Stolz auch ihre ersten Bilder. Und ich fand das irgendwie berührend, weil das hat so etwas Würdevolles gehabt, wie sie den Toten noch mal so ein letztes Mal irgendwo die Ehre erwiesen hat und mit den Fähigkeiten ihres Berufs sie noch mal so richtig gut in Szene setzt. Das fand ich irgendwie, ich fand das irgendwie stark.
Das hat ja auch so etwas, also mich hat das dann erinnert an so Instagram-Profile von Bestatterinnen und Bestattern oder Menschen, die beruflich mit dem Tod zu tun haben. Das ist ja etwas, was mir in den letzten 2 Jahren vielleicht extrem aufgefallen ist, dass der Tod da ein Thema wird. Und da habe ich sofort auch dran gedacht, wo er diese Menschen mit dem Handy fotografiert. Ja, teilt er das jetzt irgendwo oder wofür braucht er das? Und das ist ja schlussendlich nur seine Dokumentation. Aber ich finde das auch noch spannend an der Serie, dass der, also ganz generell, dass es, es gab ja immer Serien zum Thema Tod oder zum Beispiel 6 Feet Under, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Das war ja auch schon vor 20 Jahren oder so. Aber in den letzten Jahren ist der Tod doch noch mal präsenter geworden. Hast du das auch so erlebt?
Also ich finde es interessant, dass du das festhältst, weil der Megatrend so in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, das hat man ja auch immer wieder beklagt, dass der Tod eigentlich so ein bisschen an die Ränder des öffentlichen Lebens gedrängt wurde. Und das habe ich schon auch sehr stark immer empfunden, wenn man sich mal beschäftigt, wie das vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren noch war.
Als man die Leute zu Hause aufgebahrt hat.
Ja, genau. Ja. Das sind wirklich dann die Leute zu Hause gestorben. Die Großfamilie ist ums Bett gestanden. Der Arzt ist gekommen, um den Tod festzustellen. Dann hat man das Fenster geöffnet, damit die Seele den Raum verlassen kann und so. Und dann hat man natürlich dann auch die Beerdigung, auch die Trauer war ein öffentlicher Akt, da ist man dann mit dem Sarg, die Trauergemeinde ist durch das Dorf gezogen in Schwarz und die Glocken haben geläutet und das ganze Dorf hat irgendwo Anteil genommen. Da war man ständig irgendwo erinnert an die eigene Sterblichkeit. Man hat ständig irgendwo zu tun gehabt mit Tod, mit Toten und auch mit Zurückgebliebenen, mit Trauernden, die den Tod verarbeiten mussten. Das war sehr viel öffentlich, sehr viel präsenter in der Öffentlichkeit. Und heute ist es ja doch eher so, die Leute, die sterben, zum größten Teil sterben Menschen in den Spitälern und Pflegeheimen.
Im hohen Alter.
Die Beerdigungen finden in einem verhältnismäßig engen Familienkreis statt. es ist üblich geworden, dass sogar Bestattungsinstitute ihre, früher hat man gesagt, Leichenwagen, so, da hat man noch gesehen, da war dann hinten so eine Sonne drauf und die waren dann so bearbeitet, dass eben eine Bahre drin Platz oder ein Sarg drin Platz hatte und so. Und neuere Bestattungsinstitute sind alle umgestiegen auf so Lieferwagen, ganz neutrale Lieferwagen.
Es lässt sich ja aber auch kaum jemand mehr in einem Sarg bestatten. Also ja. Kremation sind ja heute, glaube ich, 80 bis 90% ja. aller Beerdigungen.
Genau, und die brauchen gar keinen Leichenwagen mehr.
Ja, jedenfalls nicht mehr, um auf den Friedhof zu bringen, ja.
Ja, also das ist ja eigentlich noch bemerkenswert, dass der Tod ja in der Popkultur eine große Rolle spielt im Sinne von, wir haben Krimiserien und Mord und Totschlag auf Netflix und im Fernsehen und überall en masse. Also es sind wahrscheinlich noch nie so viele Leute gestorben vor der Kamera als in unserer Zeit. Die Leute spielen Computergames, in denen reihenweise Tote produziert werden. Also in dem Sinne ist der Tod multimedial aufbereitet schon präsent, aber dort, wo es um den realen Tod geht und dann auch um die Trauer, um die Bewältigung des Todes, wird er an den Rand der Gesellschaft verbannt. Und es gibt jetzt aber, und ich nehme das auch ein bisschen wahr, es gibt Anzeichen, dass sich daran ein bisschen was ändert.
Ja, ich habe das Gefühl, das hängt auch damit zusammen, dass sehr viel über assistierten Suizid gesprochen wird.
Ah, ja.
Also hier in der Schweiz ist das ja ein großes Thema, ich glaube im Ausland auch. Und dass da man wie den Tod nicht mehr als irgendwann stirbt man dann und man hofft dann, dass es so gnädig wie möglich ist, sondern man hat wie eine Alternative oder eine Wahl, mit der man sich zu Lebzeiten auseinandersetzt. Ja. Ich glaube, das trägt schon auch dazu bei, dass man mehr darüber diskutiert. Und dann auch halt die Social Media, oder? Ich folge auf Instagram einigen Menschen, die eben zum Beispiel ein Hospiz leiten oder die Bestatterin sind, oder Pfarrpersonen, bei denen das auch immer wieder Thema wird.
Das finde ich witzig. Du folgst denen auf Twitter. Und
ja, ich denke, ich kann da was lernen für meinen Beruf als Pfarrerin später.
Ist ja cool.
Also es gibt dann zum Beispiel zwei, denen ich schon lange folge, die heißen Hommage an das Leben. Das sind zwei Frauen, die in einem Kinderhospiz gearbeitet haben und jetzt Pflegepersonen coachen im Umgang mit im Umgang mit todkranken Kindern und ihren Angehörigen. Und das finde ich, die machen auch einen Podcast und das finde ich sehr spannend. Oder auch kürzlich habe ich ein Profil entdeckt von einem Bestatter und Tatortreiniger, den muss ich dann wieder entfolgen, weil es zu, da sieht man dann auch, was der da sieht und macht und die Toten und alles. Das war mir, das war mir zu krass. Der heißt, glaube ich, der Letzte macht die Tür zu.
Ja. Der Letzte macht das Licht aus.
Irgend sowas, genau. Und das ist natürlich spannend, aber war mir dann irgendwie, ich bin, glaube ich, nicht so zart beseitigt, aber da ging mir dann doch, da wurde mir schon ein bisschen mulmig im Magen.
Ja, ja.
Ja, oder auch so auf Twitter gibt es eine Thanatos-Bestattung, der informiert sehr viel über was er macht und warum Dinge kosten, was sie kosten zum Beispiel und was so auch Sarah von den Sarggeschichten auf Twitter, die auch so, da ist der Tod ein Thema und da merkt man auch, was beschäftigt die Menschen im Zusammenhang mit dem Tod, vor, nach dem Tod eines Angehörigen, vor dem eigenen Tod. Und das finde ich sehr wichtig, für mich persönlich zu wissen, für meine zukünftige Tätigkeit, aber auch spannend.
Ja, ich habe das noch nie gehört, bevor du das erwähnt hast, dass es das gibt. Das ist also Podcasts von Bestattern oder Twitter-Feeds und so.
Es gibt sicher 5 Podcasts zum Thema Tod.
Ja. Ja. Ich finde das eigentlich sehr stark, weil das ja auch auf ein Bedürfnis schließen lässt oder auch auf ein Interesse schließen lässt, dass Leute wollen wieder darüber nachdenken.
Und zwar eben, das ist wirklich sehr gut gemacht, auch meistens, dass es eben nicht voyeuristisch ist, sondern sehr feinfühlig. reflektiert.
Ja.
Das finde ich cool. Und dann auch so Events wie zum Beispiel die Death Cafés. Ich weiß nicht, ob du von denen gehört hast. In Bern macht ein Pfarrer macht das, glaube ich, zusammen mit einer Gruppe. Das sind so Events, wo man sich da trifft in einem Café und über den Tod und alles, was dazu gehört, einfach spricht. Also es gibt da, glaube ich, nicht ein Thema oder Experten, sondern man redet einfach über ein Thema, über das man sonst nicht redet, weil es sehr persönlich ist und eben in der Gesellschaft auch keinen Platz hat. Und jetzt bei der Recherche jetzt für den Podcast bin ich auf ein Event gestoßen, der in Zürich stattfinden wird, nächsten Frühling. Der heißt Hallo Tod. Und da gibt es, glaube ich, so eine Veranstaltungsreihe mit Workshops und so weiter. Also ich nehme da wirklich auch ein Interesse statt, das über Voyeurismus hinausgeht und mehr auch damit zu tun hat, mit der eigenen Sterblichkeit auch, ja, und mit der Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, der ja irgendwann unweigerlich kommt.
Ja, ja. Also ich finde das eigentlich eine sehr, sehr verheißungsvolle Entwicklung, weil ich glaube, das Verdrängen des Todes an die Ränder der Gesellschaft und auch das Verdrängen des Todes im eigenen Leben ist eigentlich keine gesunde Entwicklung. Ist eigentlich etwas, ich habe das auch schon erlebt bei Menschen, die jetzt schwer krank wurden und wussten, sie müssten sich eigentlich auf den Tod vorbereiten, was das kosten kann und was das auch für Verwandte kosten kann, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich habe dann auch gesehen, was es bedeutet, wenn jemand diese Auseinandersetzung einfach verweigert. Und dann
für die Angehörigen.
Ja, danach. Für die Angehörigen auch. Wenn man nicht darüber sprechen kann, wenn die Dinge auch überhaupt nicht geregelt sind, obwohl man, es gibt ja immer Fälle, wo man die Dinge nicht regeln kann, bei Unfällen oder wenn jemand völlig unverhofft aus dem Leben gerissen wird, aber in Fällen, wo man sich hätte vorbereiten können und da hat einfach irgendwo der Mut gefehlt oder ich weiß nicht, da wollte man sich nicht auseinandersetzen damit und das ist eine große Tragödie auch für die Hinterbliebenen dann.
Das ist ja auch in der Serie ein Thema in einer Episode, wo ein älterer Mann an Lungenkrebs sterben wird. Ah, ja. Und der hat eine sehr interessante Familienkonstellation oder Beziehungskonstellation, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und da geht es ja auch darum, wessen Wünsche werden jetzt berücksichtigt für die Beerdigung. Der will eigentlich alles regeln, aber nicht so, wie das seine Angehörigen für hilfreich für sich und für den Abschied fänden.
Ja. Was ist denn dein persönlicher Bezug jetzt zu Tod oder Trauer? Oder hast du da... Ich kenne Leute, die haben so eine Phase gehabt, in der sie sich wahnsinnig intensiv mit Tod auseinandergesetzt haben. Ich kenne auch, habe auch von Teenagern schon gehört, dass sie eine Zeit lang fasziniert waren von allem, was mit Tod zu tun hat. Ich habe das nie so, nie so erlebt. Aber was würdest du jetzt sagen, was hat dein Bild oder deine Haltung zu Tod und Trauer geprägt?
Sehr persönliche Frage. Ich war jetzt keine von diesen Teenagern, die sehr fasziniert war vom Tod. Ich habe das auch lange gar nicht als nahe erlebt. Also obwohl mein Vater, der war auch Pfarrer, aber diese Abdankungen, die waren sehr beruflich. Also in meinem Empfinden, ja, da hatten wir nichts damit zu tun. Ja, aktuell im Frühling ist mein Großvater gestorben und das war schon sehr prägend, denke ich, diesen Prozess zu sehen. Er war lange, lange krank und er ist eine sehr wichtige Figur für mich gewesen, ja, in der Kindheit und dann auch dieses Abschied nehmen können und dieses Ende. Ich war nicht dabei, als er starb, aber ich habe ihn 2 Tage vorher noch besucht. Das war sehr prägend für mich, auch zu sehen, wie jemand sterben möchte und so wartet, bis dieser Zeitpunkt dann da ist. Ich kann das jetzt irgendwie noch gar nicht sehr reflektieren,
ja,
aber
ja,
ich merke, dass das war mir sehr nahe und das wird wahrscheinlich auch meinen Umgang mit dem Sterben prägen. Für mich ist es insofern ein Thema, dass ich mir halt überlege, ja, was wäre, wenn ich, und das überlege ich mir manchmal, was wäre, wenn ich jetzt sterben würde? Wäre das okay? Und mich dann, also natürlich ist nicht okay, ich lebe sehr gerne, aber so hätte ich dann noch Dinge, die ich machen wollte,
ja,
oder
ja, ja,
wäre ich da völlig auf dem falschen Dampfer mit meiner Lebensgestaltung im Moment und so. Das ist
ja, ja,
so ein Korrektiv vielleicht oder eine Messlatte für auch das eigene Leben. Und ich empfinde mich natürlich auch als privilegiert, mir das überhaupt überlegen zu können.
Ja, aber ich finde das eigentlich eine hilfreiche oder wichtige Frage.
Fragst du dich das nie?
Doch, ich habe mich das auch schon gefragt. Und bin dann auch zum Schluss gekommen. Ich weiß noch, wo mich da die Erkenntnis mal ereilt hat. Vor einiger Zeit bin ich zum Schluss gekommen, nein, eigentlich dürfte ich jetzt noch nicht sterben, weil ich wirklich Dinge habe, die ich zum Beispiel mit meinen Eltern noch nie besprochen habe oder so, wo ich sage, das müsste ich eigentlich mal noch sagen können. Oder
und dann packst du das jetzt an?
Ja, das habe ich dann auch, das habe ich dann auch angepackt und angesprochen, weil ich gemerkt habe, irgendwie, das würde sich jetzt, mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich ein Gedankenexperiment ist und ich mir gar nicht ausmalen möchte, wie meine Familie jetzt ohne Vater zurechtkommen muss und so, aber für mich jetzt, rein für mich, das, was du gesagt hast, weißt du, habe ich das Gefühl, mein Leben ist irgendwo im Reinen, dass ich auch loslassen könnte oder so. Und da habe ich dann sagen müssen, nein, das könnte ich jetzt noch nicht. Und das hat mich dann auch nachdenklich gemacht. So, gibt es Rechnungen, die noch offen sind? Gibt es Dinge, die man eigentlich unbedingt noch hätte sagen wollen und nicht und nie den Mut gefunden hat, auszusprechen und so? Ich glaube, das ist hilfreich, sich das zu fragen. Ja.
Wo man dann auch merkt, man kann es nicht oder man könnte es nicht zurückholen. Also Carla merkt das in der Serie, dass das letzte Gespräch zwischen ihrem Mann und ihrem Sohn war, was für ein Scheißvater auf dieser Scheißwelt überhaupt der ist, oder? Genau. Und dem Sohn, der Tonio, der ist ein Teenager, dem macht das ja dann schwer zu schaffen, dass das Letzte war, was sie gesprochen haben.
Ja, krass.
Und das konnte ja niemand wissen.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe eigentlich, gut, ich habe natürlich biografisch, wir haben einen schweren Autounfall gehabt und da habe ich, bin ich an den Tod erinnert worden, weil wir da wirklich dem Tod eigentlich auch vom Wagen gesprungen sind. Also da hätten wir alle ums Leben kommen können. Da war ich aber einfach froh, dass
wir alle... Aber da warst du noch sehr klein,
da
oder?
Da war auch? Ich noch klein, da war ich 11 und so, da waren wir alle froh, dass wir das überlebt haben. Da habe ich eigentlich allzu viel über den Tod selber, habe ich da nicht nachgedacht. Und eigentlich ist es auch mit meiner Praxis dann als Pfarrer oder als Pastor gekommen, als ich die ersten Beerdigungen halten musste. Die haben mich sehr ins Nachdenken gebracht natürlich, weil es auch fast alle Beerdigungen, die ich halten durfte, waren sehr, sehr tragische, dramatische Geschichten. Also ich sage jetzt mal Geschichten nicht von Menschen, die alt und lebenssatt, wie es in der Bibel heißt, gestorben sind, die quasi auf 95 glückliche Jahre zurückschauen konnten und so, sondern Leute, die in jungen Jahren aus dem Leben gerissen wurden, Kinder, die an Krebs gestorben sind und so. Und das sind dann Beerdigungen, wo du auch in der Vorbereitung natürlich wahnsinnig ins Grübeln kommst und wo es auch unheimlich schwer ist, die richtigen Worte zu finden.
Warst du darauf vorbereitet? Irgendwie ausbildungsmäßig, weißt du, so die Rolle, Rolle und Person?
Also theoretisch schon. Wir haben das alles mal irgendwie durchgenommen, aber ehrlich gesagt, ich habe das auch nicht wahnsinnig ernst genommen, weil ich wollte eigentlich, ich wollte mit lebenden Menschen zu tun haben und habe gedacht, ja, das kann dann ein anderer machen, die Beerdigungen. Und ich bin davon sehr, sehr überrumpelt worden und habe also natürlich mit den ersten Beerdigungen, da habe ich eine volle Arbeitswoche, habe ich nur gearbeitet, bis das einigermaßen zusammen war, bis ich da die richtigen Sätze und alles und ob es dann die richtigen waren, weiß ich gar nicht, aber bis ich da mal ein paar Dinge zusammen hatte, die ich sagen wollte, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Also deshalb habe ich diese Serie auch mit großer persönlicher Beteiligung irgendwo gesehen, weil ich gedacht habe, das ist eine Wahnsinnsherausforderung, solche Trauerreden zu halten, persönlich auf den Menschen eingehen, aber doch dann irgendwo noch so etwas wie Trost vermitteln, so etwas wie Hoffnung oder Halt oder also.
Ja, man ist ja schon auch Seelsorger für die Hinterbliebenen, wahrscheinlich in erster Linie.
Ja.
Nach einem Todesfall.
Ja. Lass uns doch noch über einen Aspekt sprechen, das ist mir sehr aufgefallen jetzt in der Serie Das letzte Wort, dass die Carla, die Protagonistin, natürlich als eine Person in Erscheinung tritt, die den Menschen so richtig persönliche, auf ihre Verhältnisse zugeschnittene, individualisierte Trauerreden hält. Und das wird eigentlich so ein bisschen kontrastiert mit den grauen, blutleeren, herzlosen Abschiedsreden der Bestatter. Und es ist nicht so schwierig darin, auch ein bisschen die Abdankungen von Pfarrpersonen zu entdecken oder zumindest zu vermuten, dass die damit eingeschlossen sind in dieses alte Bild von traditionellen Abdankungen, die halt so ab der Stange gehalten werden. Und die Carla ist
so todtraurig auch sind immer und verstaubt.
Genau.
Und religiös vielleicht auch.
Ja, und die Carla ist so ein bisschen, die ist das Gegenprogramm dazu, die denkt sich in die Situation hinein. Und
nicht nur für die Rede, oder? Da geht es um die ganze Beerdigungsgestaltung von A bis Z mit Marching Band, mit Fußballtrikots und allem Möglichen.
Ja, genau. So maßgeschneiderte Lösung, die eben den Menschen gerecht werden und so. Welche Gefühle hast du, wenn du an diese Art der Individualisierung denkst?
Ja, ich denke, die Carla, die arbeitet hier für ein Business, dass das auch, das spielt ja auch immer rein, je aufwendiger die Beerdigung für den Bestatter, mit dem sie zusammenarbeitet, desto mehr lohnt sich das auch oder hilft ihm überhaupt zu überleben. Ja. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass jetzt in meinem Horizont, im kirchlichen Horizont, ist das so gar nicht, also erstens nicht möglich und zweitens nicht üblich, dass man das so, dass man das so macht und so von A bis Z alles neu erfindet. Ja. Da gibt es ja gewisse Liturgien zum Beispiel, die den Rahmen vorgeben.
Ja.
Ich habe aber auch erlebt, bei zum Beispiel im Praktikum mit meiner Praktikumspfarrerin und auch anderen Pfarrpersonen, mit denen ich zu tun habe, die gehen sehr, sehr stark auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche und Anliegen der Hinterbliebenen und auch der Verstorbenen oder der Menschen, die sterben werden, ein und beziehen diese in die Gestaltung der Abdankungsfeier sehr stark ein.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, so das ist natürlich die Karikatur, die schnell bei der Hand ist, so die Pfarrperson, die da das Büchlein zückt, das Liturgiebüchlein und dann
auch so etwas Liebloses.
Ja, lieblos und so eben rein produktionsmäßig dann noch den Namen des Verstorbenen einsetzt und dann das runterrattert.
Genau, Copy-Paste.
Ich denke, das ist auf jeden Fall nicht der Normalfall, auch nicht in reformierten und katholischen Abdankungsgottesdiensten. Natürlich gibt es liturgische Rahmenbedingungen, es gibt bestimmte Gebete, man spricht das Vater Unser und so weiter, da gibt es ritualisierte Elemente, aber da wird auch immer eigentlich auf den Einzelnen eingegangen, man liest einen Lebenslauf, man erarbeitet etwas mit den Hinterbliebenen. Also ich habe das auch als sehr zeitaufwendig immer erlebt, gerade weil ich eben den Einzelnen auch gerecht werden wollte. Mhm. Also so dieses sehr schwarz-weiße Bild trifft sicher die heutige Abdankungspraxis auch in Kirchen nicht wirklich.
Es ist ja so analog auch mit Hochzeitsfeiern, oder? Auch Hochzeitsfeiern werden immer individueller und die Wünsche immer ausgefallener.
Ja.
Und beim Tod sehe ich da schon noch einen Unterschied, weil der Tod ja eigentlich das ist, was uns allen passiert und worin wir auch alle gleich sein werden irgendwann.
Ja.
Also alle sterben, alle zerfallen zu Asche oder zu Dreck.
Ja.
Das ist ja etwas sehr Demokratisches und da macht es für mich auch Sinn, wenn es da so Rituale gibt, die in einer Kultur, das muss jetzt gar nicht die christliche Beerdigung sein, sondern überhaupt jede Kultur hat ihre Beerdigungsriten, das macht auch Sinn, dass das immer ähnlich ist.
Ja.
Also mir erscheint das sinnvoll, weil es ja auch etwas ist, was uns allen passiert.
Ja, ich hab so ein bisschen den Eindruck, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Entkirchlichung der Gesellschaft und dem Bedürfnis, solche Feiern, die früher in der Hand der Kirche waren, möglichst individualisiert zu machen. Also man man traut der Kirche nicht mehr wirklich zu oder man erwartet von einem kirchlichen Gottesdienst nicht mehr, dass er einem Halt gibt in diesem Ritual, in diesem vielleicht auch formalisierten Rahmen.
Es ist auch fremd geworden,
es ist fremd
diese Formen,
geworden,
oder?
Genau, man kann damit irgendwie nicht mehr so wirklich was anfangen und dann müssen neue, maßgeschneiderte, individualisierte Lösungen her. Und ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen ein Zusammenhang besteht, weil lange Zeit haben Menschen ja gerade in den Ritualen, gerade in einem gemeinsam gesprochenen, auswendig gelernten Gebet, einem Vater unser und so weiter, gerade in diesem Zuspruch, der bei jeder Beerdigung gleich war, oder in einem Trauversprechen, das vorformuliert war, da haben Leute auch Halt gefunden, da hat man sich dran festgehalten, da hat man gesagt, das ist eben jetzt etwas Überindividuelles. Und mir ist das auch so gegangen, immer wieder, jetzt gerade, du hast vorhin Hochzeiten angesprochen, ich habe das Gefühl gehabt, die Hochzeitswünsche werden immer individualisierter. Mhm. Also die Leute wollen auf Stoppelfeldern und im Wald heiraten und unter Wasser habe ich noch nicht erlebt. Aber es muss ganz exklusiv sein. Ich habe kaum mehr Trauungen gemacht, in denen ein vorformuliertes Trauversprechen vorkam. Es war klar, das Brautpaar will das Trauversprechen selber formulieren und selber, das soll ja persönlich sein, nicht so ab der Stange und so. Und dasselbe kann man bei Beerdigungen auch beobachten. Es gibt ja eine Stelle, wo der, wie heißt er, Andreas Borowski, dieser
Bestatter,
ja, wo der dann so einen Wutausbruch hat, wo er sagt irgendwie so, ja, Wikingerbeerdigungen, Klangschalen, schamanistische, ja, genau, irgendwas, was ist das für ein Scheißdreck, und regt sich ja, so genau auf, weil er sagt, diese ganzen exklusiven Bedürfnisse, die Leute haben für die Beerdigung, ich kann dem gar nicht mehr gerecht werden, ich kann da nicht alles, ich kann nicht die ganze Klaviatur von weltweiten Bestattungsritualen abspielen und so, das geht gar nicht mehr.
Er ist auch sehr müde, oder? Ja. Er mag auch nicht mehr. Er steht unter wirtschaftlichem Druck, seine Firma überhaupt zu behalten, weil die Leute nicht mehr bereit sind, dann auch entsprechend zu bezahlen.
Ja, das wird auch so deutlich in der Serie, habe ich das Gefühl, so dass das Bestattungswesen ist natürlich ein Business geworden. Also da kann man, da muss man sich, da ist ein Konkurrenzkampf, das ist Teil des Marktes, da muss man sich profilieren, da braucht man ein Logo, da muss man Werbung platzieren, da muss man sich irgendwie durchsetzen auf einem Markt. Ja? Und die Frage ist jetzt natürlich, ob die Kirche hier auch einfach mit ihren Abdankungsfeiern, ob die da
auch auf diesem Markt mitspielt.
Genau, volles Rohr irgendwie, ja, sagt, ja, wir
konkurrenzfähig
haben auch, genau, wir haben da Abdankungsfahrpersonen,
ja, genau,
die machen nichts anderes, das kostet dann eine Stange, genau, Geld, dafür kannst du dich dann von mir aus deine Asche in einem Fußball in die Erde senken lassen,
ja, genau,
wenn du ein FCB-Fan
und du fragst dich jetzt, ob es so weit kommt?
Ja, oder kommen, ja, sollte? Es ist schwierig zu beantworten, denke ich. Also es macht auch Sinn, hier einen gewissen Grad an Spezialisierung vielleicht zu erreichen. Mhm. Obwohl es gibt natürlich, ich weiß von Pfarrpersonen, die mit großer Begeisterung Beerdigungen machen. Und die meinen das auch nicht makaber.
Ich glaube, ich
fände
das auch schön.
Das ist etwas vom Schönsten in meinem Beruf, ja, wenn man einem Menschen einen würdevollen Abschied geben, ja, kann und Menschen Hoffnung zusprechen kann. Die lieben das ein Stück weit. Das ist eine ihrer liebsten Aufgaben. Aber ich weiß auch von Pfarrern, die mir gesagt haben, du, ich habe teilweise in meiner Pfarrpraxis habe ich irgendwie 5 bis 7 Beerdigungen pro Woche gehabt. Und das hat mir einfach fast das Genick gebrochen, weil am Sonntag ist die Gemeinde im Gottesdienst, will eine Predigt hören, da hast du noch Verwaltungsaufgaben und Seelsorge und dann musst du 5, 6, 7 Abdankungen vorbereiten.
Und das der Anspruch ist sehr, ja, hoch. Ja.
Wie hast du das denn, du hast mich vorhin gefragt, wie hast du das denn erlebt jetzt im Theologiestudium? Fühlst du dich vorbereitet für Abdankungen oder wirst du darauf vorbereitet? Oder gibt,
ja,
man da einfach irgendein Liturgiehandbuch mit?
Ja, also im Studium selber ist das nicht groß Thema gewesen bisher. Aber man macht ja, das ist wie bei der medizinischen Ausbildung, da machst du, oder bei den Juristen, da machst du das Studium und nebenbei die Berufsausbildung. Das ist in der Kirche auch so. Also ich studiere Theologie und gleichzeitig habe ich parallel dazu die Ausbildung ins Pfarramt. Und da habe ich jetzt gerade ein halbes Jahr Praktikum gemacht und da ist das ein großes Thema. Also da läufst du mit einer Pfarrperson mit und bist bei Seelsorge-Trauergesprächen dabei, bei Abdankungen dabei. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen durften auch selber Abdankungen halten. Das hat sich bei mir jetzt nicht ergeben, auch wegen Corona und so, weil das Praktikum da reduziert geführt wurde. Ich fühle mich da schon vorbereitet, ja, auch. Und was ja mindestens die Hälfte dieser Sache auch ausmacht, auch in der Seelsorge mit den Personen, mit denen du da zu tun hast, da gibt es auch Praktika, wo man lernt, was, ja, wie verhält man sich da, was gibt es für Herangehensweisen, was sind so die No-Gos in so einer Situation.
Ja.
Hast du mal eine Beerdigung völlig verkackt?
Nein. Das müsstest du
da die Angehörigen
fragen. Das müsstest du die Angehörigen fragen. Aber ich habe ein, zweimal gedacht, ich hätte den Ton nicht wirklich gut getroffen. Also
zu salopp oder zu traurig?
Nein,
oder?
Ja, nicht unbedingt, aber irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt dieser Zielgruppe nicht genügend gerecht geworden. Ich habe einmal eine Abdankung gehalten für eine junge Frau, die irgendwie mit 25 an Leukämie gestorben ist. Und ich habe mit ihrem Mann diese Trauerfeier vorbereitet und so, und die waren sehr, so sage ich jetzt mal, religiös ganz frei unterwegs, sind aber beides Italiener gewesen aus einem ganz katholischen Hintergrund. Und da habe ich zum Beispiel zu wenig berücksichtigt, dass natürlich, wenn eine italienische katholische Großfamilie in eine Kirche kommt, dann erwarten die eine katholische Abdankungsfeier, und der wollte sogar noch irgendwie ein Lied von einem italienischen Pop-Musiker, dessen Name mir jetzt nicht einfallen will, aber irgendwie so Eros Ramazzotti-mäßig, also nichts Geistliches, wollte der noch abspielen. Und dann habe ich das Ganze einfach so frei und persönlich und so. Und das war für viele, glaube ich, eine Überforderung, weil die jetzt gerade diese katholische Familie, die haben wahrscheinlich die hätten jetzt wirklich Halt gefunden in dieser alten Liturgie.
Ja, in diesem Rahmen. Man weiß, was jetzt kommt.
Und den habe ich ihnen nicht geboten. Ja. Ich habe das versucht, ganz persönlich und berührend und nahe bei der Person zu machen und so. Und das, ich glaube, das war nicht der richtige Ton. Das hätte mir vorher klar werden müssen.
Und das wurde dir aber auch nicht klar gemacht vorher von diesen Angehörigen?
Nicht unbedingt,
dass
diese
Erwartung da sein könnte.
Überhaupt nicht. Und das hat mich aber auch gelehrt. Ich frage ja seither bei jeder Trauung und bei jeder Abdankung immer, mit welchen Leuten rechnet ihr? Wo kommen die her? Was haben die für eine religiöse Sozialisierung und so? Aber das Interessante, vielleicht zum Schluss jetzt noch, das Interessante bei der Serie, das letzte Wort, fand ich halt auch, dass das Religiöse eigentlich fast keine Rolle spielt.
Das kommt nicht vor.
Ja.
Also an einer Stelle sagen sie, glaube ich, am Telefon, ja, und sie wollen natürlich nicht in die Kirche oder irgend sowas, oder?
Ah, ja.
Also ich glaube, das kommt einmal vor, in aller Selbstverständlichkeit, ja, nee, die wollen keinen Pfarrer.
Pfarrer soll es nicht sein.
Ja.
Ja, ich glaube, es gibt ja schon ab und zu, findet so eine Feier, findet ja dann irgendwie in einer Kirche statt oder in einer kirchlichen Abdankungskapelle oder irgendwie so. Aber der Glaube kommt eigentlich nicht zur Sprache, gell?
Ja, nee, das überhaupt, das Leben nach dem Tod, das wird ja nur in Carlas eigener Geschichte eigentlich thematisiert, dass sie sich auch, nachdem er gestorben ist, mit ihrem Mann, sie spricht natürlich noch mit ihm und so.
Ja.
Wie das wahrscheinlich die meisten Leute machen, nehme ich jetzt mal an, oder?
Ja.
Aber so das Leben nach dem Tod ist völlig im Auge des Hinterbliebenen wahrscheinlich. Und ja, Religion kommt nicht vor, aber ich nehme jetzt auch an, das hat damit zu tun, dass die Serie halt einfach sehr Mainstream ist und Religion, glaube ich, auf Netflix überhaupt, wenn, dann nur sehr karikiert vorkommt.
Ja, das ist wahrscheinlich schon die Tendenz. Es ist mir halt einfach aufgefallen, jetzt mit meinem, sage jetzt mal, pastoralen und kirchlichen Hintergrund und dir natürlich auch, dass bei diesen Abschiedsreden und so, dass eigentlich, es geht immer nur um die Hinterbliebenen, es geht um diejenigen, die jetzt zum Trauern hergekommen sind. Es geht darum, ihnen einen würdigen Abschied von der Person zu ermöglichen, aber es geht nie um die verstorbene Person und ihre Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Mhm. Oder es geht auch nie darum, um die Hoffnung, eine Person vielleicht dann wiederzusehen. Das ist ja etwas, was viele, ja. Was in der Kirche viele Menschen beflügelt hat oder mit Hoffnung erfüllt hat, so diese Aussicht, wir werden uns wieder begegnen, wir werden uns wieder sehen. Das spielt in der Serie überhaupt keine Rolle.
Vielleicht ist es auch einfach zu komplex, weil dann so Fragen kommen wie, also wo sieht man sich dann? Ist das dann im Himmel? Wenn es der Himmel ist, gibt es dann auch eine Hölle? Kann es sein, dass die Person in der Hölle ist und ich bin dann im Himmel oder umgekehrt? Noch schlimmer, oder? Oder wenn ich dann in 20 oder 40 oder 60 Jahren sterbe und ich treffe dann die andere Person wieder, dann sind wir ja auch nicht die gleichen, die wir jetzt hier waren. Das wirft ja auch sehr viele komplexe Fragen auf und dann noch die ganze Frage nach Gott. Und wer ist dann Gott und was spielt Gott für eine Rolle in diesem Ganzen? Das halte ich jetzt für, ich finde es schade, dass es gar nicht vorkam. Mhm. So auch gelebter Glaube spielte keine Rolle. Niemand von diesen Personen war religiös. Aber ich verstehe auch, warum es nicht vorkam, ehrlich gesagt.
Ja, ja.
Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das eingebettet hätte. Und da gibt es aber eine Folge, die mich sehr beeindruckt hat. Da war, da ist auch ein junger Mann, ist verunglückt und gestorben. Und die Eltern kommen dann beim Bestatter vorbei und es kommt heraus, dass dieser junge Mann ganz schlimme Dinge noch getan hat in den letzten Jahren. Und diese Auseinandersetzung damit, die fand ich dann schon sehr, so sehr feinfühlig, dass man einerseits das nicht verharmlost hat und totgeschwiegen hat und andererseits auch den Menschen nicht darauf reduziert hat. Das ist für mich sehr, so gnädig, oder?
Ja.
So die Person und alles, was sie falsch macht, und trotzdem wurde sie geliebt und trotzdem findet sie jetzt ihre Ruhe.
Ja, das ist ein Stück weit, ohne dass das Wort genannt wird, war ein Stück weit auch das Thema Vergebung im Raum. So, wie kann man einen Menschen auch loslassen, der irgendwie an einem selber oder an anderen schuldig wurde? So,
auf eine sehr gesunde und verständnisvolle Weise.
Das fand ich auch sehr stark. Mir ist es das Fehlen des religiösen Horizontes oder so, das ist mir natürlich schon auch aufgefallen, weil ich auch Abdankungen gehalten habe mit einem mehrheitlich entkirchlichten oder säkularisierten Publikum, sage ich jetzt mal. Also wo ich wusste, da sind jetzt die allerwenigsten, sind jetzt in den letzten 10 Jahren überhaupt in einer Kirche gewesen, manche vielleicht noch gar nie. Und ich habe dann doch, und das natürlich hätte ich das jetzt von der Serie nicht unbedingt erwartet, aber das ist etwas, was ich von mir selber dann erwartet habe, dass ich den Leuten doch einen Hinweis geben kann auf diese Hoffnung, die das Christentum zutiefst erfüllt, auf diese Hoffnung, dass am Ende der Geschichte nicht der Tod und nicht die Trauer den Sieg davonträgt und nicht das Weinen und der Verlust und die Verzweiflung regiert, sondern dass am Ende dieser Geschichte die Liebe Gottes steht, die Menschen, der sich Menschen zuwendet und die Menschen auch umschließt. So, das ist etwas, was mir dann schon sehr wichtig war, auch festzuhalten. Gerade weil ich erstaunt war vom Wunsch der Hinterbliebenen, eine kirchliche Abdankung, Trauerfeier zu haben.
Hast du dann die Leute auch noch länger begleitet? Weil häufig, also mir würde das jetzt wahrscheinlich, wenn du so sagen würdest, auch ein bisschen zynisch erscheinen. Mhm. Also das, ich will ja weinen dürfen, ich will ja trauern dürfen. Und die Liebe Gottes, die sehe ich jetzt halt vielleicht nicht, wenn jemand mitten aus dem Leben gerissen wurde. Da finde ich es dann schon auch schön, wenn man das auch als Trauerprozess sieht und nicht als Abschied und dann geht's weiter, weil Trauern ja auch etwas sehr Individuelles ist. Und das kommt ja in der Serie auch fast ein bisschen zu kurz. Es kommt nicht gar nicht vor, aber schon, dann ist dann fertig und dann ist dann gut, oder? Und auch Carla, da stirbt ihr Mann und dann gibt sie die Abdankungsfeier und dann hat man über mehrere Episoden den Eindruck, ja, die hat das jetzt im Griff und die hat jetzt auch ihre Berufung gefunden als Trauerrednerin und macht das super und perfekt. Und das stimmt ja auch nicht so ganz.
Ja. Nee, ich finde das sehr wichtig, dass man diesen Raum auch lässt, den Raum auch zur Verzweiflung. Aber ich habe auch die christliche Hoffnung immer so verstanden, dass es nicht etwas, das wäre ja etwas ganz, eben, das wäre etwas Zynisches, wenn man dann mit dem irgendwie mit dem großen weißen Pinsel alles übermalt und sagt, ja, du solltest jetzt aber eigentlich gar nicht traurig sein, weil am Ende kommt doch alles gut und so.
Und die Person ist ja jetzt bei Jesus.
Ja, genau. Nee, das, eben, das fände ich ganz, das finde ich fatal, wenn man das so, wenn man das so abkürzt. Ich habe die christliche Hoffnung immer als etwas verstanden, was eben mitten in der Verzweiflung, in der man, da darf man sich verzweifelt fühlen, da darf man zerbrechen am Leid, an der Trauer und so weiter. Mhm. Aber man weiß, man darf irgendwo zutiefst dann doch wissen, dass man nicht ins Bodenlose fällt. So, das finde ich zentral. Ja gut, also wir könnten noch lange reden. Wir
haben
vielen Dank, Evelyn, für das Gespräch.
Danke dir.
Das war super, sich mit dir zu unterhalten. Vielleicht ein Schlusswort, für wen ist diese Serie etwas? Das letzte Wort heißt es mit Anke Engelke.
Genau.
In einer sensationell gespielten Hauptrolle. Mhm. Wem empfiehlst du die Serie?
Ich empfehle sie Menschen, die nicht so viel Zeit haben, weil es sind nur 6 Episoden, die nur eine Stunde je dauern oder eine knappe Stunde dauern. Und Menschen, die gerne beides im Leben sehen, die gerne mal weinen, wenn es traurig ist, und die aber gerne auch lachen, wenn es lustig ist.
Ja. Ja. Vielen Dank, Evelyn, für das Gespräch. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dran geblieben seid, und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Ihr könnt den Podcast anhören und abonnieren auf YouTube, bei Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Und ich bin gespannt, was nächstes Mal auf uns wartet bei Popcorn Culture. Tschüss zusammen.
Ciao. RevLab.